Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Diese Folge wurde unterstützt von Tourism Northern Territory. Hallo und herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast von Merian, dem Reisemagazin. Wir nehmen euch mit in Städte und Länder, die wir auf unseren Reisen für Merian entdeckt haben. Eine gute halbe Stunde könnt ihr mit uns auf Kopfreise gehen, dieses Mal sehr weit weg, ans andere Ende der Welt. Meine Podcast-Reisebegleiterin Silvia Tiburski ist ziemlich frisch zurück, hat den Jetlag aber längst gut überstanden und hatte Zeit, sehr intensive und tolle Eindrücke zu sortieren. Perfekter Zeitpunkt also, um sie ganz viel zu fragen und erzählen zu lassen, aus dem Norden Australiens. Mein Name ist Tinka Dippel, ich bin die Chefredakteurin von Merian und ich bin ebenso neidisch wie vorfreudig. Hallo Silvia.
Hallo.
Erzählen wir doch erstmal, wo genau du warst, im Northern Territory nämlich. Das liegt zwischen Queensland und Western Australia. Da denkt ihr vielleicht erstmal an Meer und Küste, stimmt auch, aber zu diesem Bundesstaat gehört noch viel mehr. Inklusive unterschiedlicher Klimazonen, heiß und trocken im südlichen Teil, wo auch der berühmte Berg Uluru liegt, und tropisch inklusive Monsunregen im nördlichen Teil direkt an der Küste mit der Hauptstadt Darwin. Und ich sag's gleich, wir gehen mal wieder in Serie, denn das sind so unterschiedliche Gegenden und die sind so groß und interessant, dass wir zwei Folgen lang dort unterwegs sind. Heute geht es um deinen Roadtrip durchs Outback, so richtig ins Herz von Australien. Nimm uns mit. Wo bist du gelandet? Wie ging's weiter? Wie war die Anreise? Wie warm war's?
Also ich bin über Dubai und Melbourne zum Uluru geflogen. Das ist dann der Flughafen Connolly bzw. Ayers Rock. Und von dort aus sind's mit dem Bus so um die 15 Minuten bis nach Yulara. Das ist der Ort, der dem Berg Uluru am nächsten ist. Und da liegen dann so um die 5 Hotels. Hat von Hamburg aus in der Summe mit Umsteigen um die 25 Stunden gedauert. War anstrengend, klar. Aber wenn du dann so aus der Kälte kommst, in so eine herrliche Wärme von so 27, 30 Grad, da erholst du dich dann auch schnell wieder. Das ist so eine ganz angenehme, trockene Hitze im Outback.
Du sagtest gerade Flughafen Ayers Rock. Ayers Rock habe ich lang nicht mehr gehört. Das war ja der frühere Name, also beziehungsweise der vorherige Name, den die englischen Siedler dem Uluru gegeben haben, nach einem australischen Politiker. Inzwischen ist aber eben wieder der eigentliche Name Uluru gängig, den hatten die Aboriginal People diesem unglaublichen Fels gegeben.
Ja, das stimmt. Wenn der Berg gemeint ist, sagen auch inzwischen die meisten Australier Uluru, auch die europäischstämmigen. Vor 30 Jahren wurden den Aboriginal People in der Region, die heißen Anangu, das Land um den Uluru und den benachbarten Berg Hatatuta wiedergegeben. Aber das nahegelegene Resort heißt nach wie vor Ayers Rock. Und der Flughafen Connolly nach dem Mann, der dort in den 50ern die Erlaubnis bekam, die erste Landebahn in der Gegend zu bauen.
Jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin im Outback, stehen in diesem roten Sand quasi vor dieser australischen Ikone, dem Uluru. Bilder von diesem Berg, die kennen wir alle. Aber ich kann mir total gut vorstellen, dass dies so ein Ort ist, der wahnsinnig viel mit dir macht, wenn du da stehst, den mit allen Sinnen wahrnimmst. Das ist ja oft oder eigentlich immer ein großer Unterschied, aber da stelle ich mir den besonders stark vor. Erzähl mal, was hat der Uluru mit dir gemacht?
Der Uluru ist so ein Tafelberg, also relativ flach oben und aus rotbraunem Sandstein. Das liegt daran, in der Erde und auch in dem Gestein, dort ist ganz viel Eisen enthalten. Und wenn das mit der Luft in Kontakt kommt, wird es eben so rostrot. Und ich hätte da wirklich ewig vorstehen und zuschauen können, wie die Sonne die Farbe dieses Steins auch verändert. So von morgens, wenn die Sonne aufgeht, ist es eher rosa. Mittags wird es dann so ein Knallorange und abends dann so ein Rotbraun. Dieser Berg, der ist durch Millionen Jahre Wind und Regen so glatt geschmirgelt. Aber wenn du dann davor stehst, siehst du, dass so ganz viele senkrechte Rillen und Wellen da drin sind, als hätte das jemand so geschnitzt oder gedrechselt. Schaut euch das mal im Satellitenmodus auf Google Maps an. Wenn ihr da ganz nah ranzoomt, dann seht ihr das ganz gut. Und rundherum ist eben nur Ebene, diese Halbwüste. Und da wirkt dieser Uluru mittendrin schon sehr erhaben, auch wenn der nur 340 umherum Meter hoch ist.
Ja, der ist ja auch, also er hat ja so eine krasse Prominenz, ne? Weil da ist ja drumrum sonst nicht viel. Und früher sind Touristen dort ja auch raufgeklettert. Also ich erinnere mich, ich habe da schon viele Bilder gesehen. Lady Di zum Beispiel. Es gibt so eine Szene aus The Crown. Also ich denke mal, die ist authentisch, die war da drauf. Seit 2019 darf man das aber nicht mehr, denn der Berg ist den Anangu heilig. Halten sich da auch wirklich alle dran?
Also ich habe zumindest keine gesehen, da wird auch wirklich aufgepasst und es gibt saftige Geldbußen, wenn du es machst. Die Frage ist aber berechtigt, es gibt schon Touristen oder auch Einheimische, die nicht so ganz einsehen, warum jetzt diese heilige Stätte oder auch andere heiligen Stätten nicht mehr zugänglich sind für sie, wo das doch früher erlaubt war. Mein Eindruck war, die meisten respektieren das, weil man heute einfach mehr Aufklärung betreibt und die Kultur der Aboriginal People wirklich als Kultur mit eigenen Sprachen und eigenen Werten anerkannt wird.
Ist ja auch sehr, sehr gut so. Jetzt frage ich mich nur, es ist ja immer so, du stehst vor einer Sehenswürdigkeit, wo alle hinwollen und dann stehst du da und was mache ich dann eigentlich so am Uluru, wenn ich da bin?
Also man versucht da schon Alternativen anzubieten. Es gibt ein bisschen weiter weg vom Uluru eine kleine Holzterrasse mit so breiten Stufen. Da kannst du ein Dinner buchen zum Sonnenuntergang mit Drinks und kleinen Häppchen mit Bushfood. Das ist dann zum Beispiel Kängurufleisch.
Mhm. Wie schmeckt das?
Eigentlich ganz lecker, sehr aromatisch. Ich fand so ein bisschen wie Schinken. Und die Kängurus, die leben da übrigens wild. Die werden anders als Krokodile, die du ja auch als Burger oder so bekommst, nicht auf Farmen gezüchtet. Und nach diesen Häppchen, um nochmal auf den Uluru zu kommen, setzt du dich dann auf die Stufen von dieser Terrasse und schaust dir im Dunkeln so eine Lasershow an. Mir persönlich hat jetzt der Uluru am besten gefallen, so ganz pur, mit Stille und du hast Zikaden, die da zirpen. Das fand ich super, aber diese Show ist auch ganz cool. Es ist so ein bisschen Geschmackssache. Das sind dann tausende Drohnen, die im Kunststil der Anangu so Symbole an den Nachthimmel projizieren. Und in ihrer eigenen Sprache, die dann ins Englische übersetzt wird, diese Schöpfungsgeschichte der Aborigines erzählen. Und diese Schöpfungsgeschichte ist eben mit dem Berg verbunden. Und eine ähnliche Show gibt es auch zu Sonnenaufgang. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit diesen immersiven digitalen Kunstausstellungen, die es jetzt so gibt. Mhm. Also manche mögen es und manche sagen, das Original ist mir lieber. Und was du aber noch machen kannst, ist, du kannst auf Kamelen um den Uluru reiten. Es gibt geführte Radtouren auch. Und du kannst auch mit dem Segway da rumfahren.
Oha. Also das Einzige, was jetzt, glaube ich, was für mich wäre, wäre auch das sehr pure und das Fahrrad. Also Segways, finde ich, sind so ziemlich das uncoolste Fortbewegungsmittel, das ich mir vorstellen kann. Auch übrigens, wenn man draufsteht. Ich habe das einmal getestet. Und Kamele sind, glaube ich, eher semi-begeistert von solchen Touren. Also ich nehme dann, wenn schon, eher die Lasershow.
Okay.
Ich fahre mit dem Fahrrad einmal drumherum.
Ja, das macht auch, glaube ich, Spaß. Man entdeckt dabei auch, glaube ich, einfach mehr. Und ich war auf einer geführten Tour mit einer Vertreterin der Anangu, Werner Wilson, und einem Guide Peter, der das gedolmetscht hat. Denn das ist ja meistens eben so, dass die Ureinwohner eben eine andere Sprache sprechen. Und das Englisch muss dann oft nochmal so ein bisschen übersetzt werden. Und dann haben wir zum Beispiel an diversen Höhlen halt gemacht, die so ganz unterschiedliche Funktionen haben für die Menschen dort. In einer wurden dann so Initiationsriten für junge Männer durchgeführt. Es gab so eine Art Küchenhöhle mit so einem flachen Riesenfelsen, wie so eine Kücheninsel. Und da konnte man sich richtig vorstellen, wie die da das Essen zubereitet haben. Und es gab eine Höhle, wo sich die Alten immer getroffen haben.
Eine Seniorenhöhle. Da möchte man bestimmt mal zugehört haben, wenn die weisen alten Menschen sich austauschen. Und ist es dann da so eng und dunkel in diesen Höhlen oder sind die richtig unter Tage? Oder?
Nee, also das sind eher so offene Unterstände. Mhm. Da am Rand, wo der Stein dann eben durch Erosion ausgehöhlt wurde und über dir wölbt sich fast wie so eine Markise dann der Stein. Diese Höhlen sehen aber schon trotzdem sehr spektakulär aus. Du hast da auch zum Teil Stalaktiten, die runterhängen und so Nester von Vögeln, die so schwalbennesterartig aussehen. Und wenn es geregnet hat, sind da auch Wasserlöcher, die voll sind, dann sollen da Zehntausende Wellensittiche herumfliegen, vor allem um eins dieser Wasserlöcher hinter dem Wanderparkplatz. Das Loch heißt Mutitjulu. Und dann gibt es eben noch ein paar andere Wasserstellen, die du dir anschauen kannst. Meine beiden Tourguides, Werner und Peter, haben mir erzählt, dass genau vor der Woche, bevor wir dort waren, so viel Regen gefallen war wie selten. Und es gab dort einen richtigen Wasserfall, der den Uluru runtergestürzt ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da in der Halbwüste steht. Und dann kommen eben die Frösche, die da normalerweise unter der Erde leben, raus und fangen an, sich zu paaren. Und die quaken dann wie wild. Ich habe da mal so ein kleines Soundbeispiel.
Es klingt ja echt abgefahren. Ein Froschteich im Outback. Gar nicht weit vom Uluru gibt es noch ein ganz anderes menschengemachtes Highlight, das ich mir angeguckt habe. Und davon hast du auch mal Fotos geschickt. Das Field of Lights. Das ist eine Art Lichtinstallation des britisch-australischen Künstlers Bruce Munro. Die besteht aus mehr als 50.000 kugelförmigen, solarbetriebenen Lampen. Und die sind auf kleine Stiele montiert, so in Hüfthöhe. Und die verteilen sich wie Blumen über so eine leicht hügelige Ebene. Und im Hintergrund siehst du den Uluru. Und mit Sonnenuntergang fangen die dann an zu leuchten und wechseln ganz langsam ihre Farben. Und das sind so viele, dass das dann aussieht wie ein Blumenmeer mitten in diesem heißen, trockenen Outback. Da kann man dann im Dunkeln durchspazieren und die scheinen ja so einiges zu unternehmen, da habe ich mir dann gedacht, um dieses Naturspektakel nochmal besonders in Szene zu setzen. Hat das Blumenfeld dich gekriegt?
Total. Ja, also ich bin ja Blumenfan an sich und
stimmt.
Es ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Allein durch diese Größe, du hast umgerechnet mehr als 21 Fußballfelder Fläche, auf denen die stehen. Und du hast das Gefühl, das zieht sich wirklich bis zum Horizont. Und abends fangen dann wieder die Zikaden an zu zirpen. Sehr stimmungsvoll und du hast einen unglaublichen Sternenhimmel dort. Das ist schon sehr, sehr besonders. Ich wäre da am liebsten gar nicht mehr weggegangen.
Aber mit den Sternen, das stelle ich mir dann auch toll vor. Du hast quasi kleine Sterne am Boden und dann Sterne am Himmel. Der Mann, der das entworfen hat, also besagter Bruce Munro, der kommt ursprünglich aus England und hat aber lange in Australien gelebt und dann auch wirklich hier den Einfall gehabt für dieses, ja, man muss es fast sagen, Lebenswerk, ne? Bisher zumindest. Und er hat dir erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, nämlich beim Camping. Das hören wir uns jetzt einmal an.
Ich war mit meiner Freundin unterwegs in einem alten Toyota Corona. Wir hatten ein Zwei-Mann-Zelt im Kofferraum und eine Kühltasche mit Getränken und Essen. Am Uluru sind wir abends von unserem Campingplatz zu einer Aussichtsplattform gefahren. Dort kann man dabei zusehen, wie sich das Licht am Berg verändert. Und dabei habe ich mich so lebendig gefühlt. Wir haben keinen Alkohol getrunken und auch keine seltsamen Dinge geraucht. Es war einfach das pure Leben. Die Luft und der Boden fühlten sich an, als ob sie vibrieren würden. Und weil ich mich damals mit Licht als Medium beschäftigte, nahm ich keine Pinsel zur Hand, sondern dachte, dieses Gefühl muss ich ausdrücken, diese Energie, die in der Luft lag und die ich nicht erklären konnte.
Incredible landscape with all this energy that I couldn't explain in the air and the ground.
And so bin ich auf die Idee eines Field of Light gekommen. Das hat sich über einige Jahre entwickelt.
Was ich mich frage, da muss doch bestimmt ständig irgendwas repariert werden. Also wir sprechen von 50.000 Lampen, die da so rumstehen, ja auch wahrscheinlich so einigermaßen fragil auf ihren Stielen. Und dann laufen da durch das Outback ja schon einige Tiere, also Kängurus zum Beispiel, aber auch Kamele, die ja nicht unbedingt zimperlich sind, wenn sie da rumhupfen. Hast du welche gesehen?
Also Kamele, nicht im Field of Light, aber unterwegs tatsächlich. Kängurus gibt es da zwar, die sind aber nicht ganz so häufig wie in anderen Gegenden von Australien. Aber es stimmt, unterwegs, wenn du im Outback über diese Straßen da fährst, da siehst du immer wieder wilde Tiere. Die Strecken sind eben lang und wirklich teilweise menschenleer über viele Kilometer.
Ich habe das mal nachgeschaut. Das Northern Territory ist das am dünnsten besiedelte Gebiet Australiens und auch eines der am wenigsten besiedelten Gebiete weltweit. 0,19 Einwohner pro Quadratkilometer. Das ist nur ein ganz wenig mehr als in Grönland. Die liegen bei 0,1 Einwohner pro Quadratkilometer und weniger als in der Westsahara oder der Mongolei. Yulara, der Ort beim Uluru, hat keine 1000 Einwohner. Aber das ist ja dann quasi schon eine Metropole in Northern Territory-Kontext. Wie ist der so?
Im Grunde ist das so ein Retortenort. Der ist wegen des Uluru-Tourismus entstanden. In den 80ern hat eben dieser Tourismus so zugenommen, dass man versucht hat, den da an einem Ort zu bündeln, auch um die Umwelt zu schützen. Und heute gibt es da neben so einer Handvoll Hotels wie das sehr schöne Sails in the Desert auch noch eine Galerie, ein paar Cafés, Souvenir- und Outdoor-Läden und so einen kleinen Marktplatz mit Post und Supermarkt. Um den gruppiert sich das da alles.
Und wer außerhalb von Yulara unterwegs ist, begegnet dann lange Zeit einfach niemanden, oder?
Ja, das stimmt. Also dadurch hast du aber auch diesen unfassbaren Nachthimmel. Man kann da richtig die Milchstraße sehen. Und ich habe sogar eine Sternschnuppe gesehen, ganz früh morgens vor einer Wanderung am Kings Canyon.
Lass uns doch mal unsere Reise fortsetzen und den Uluru Richtung besagtem Kings Canyon verlassen. Also quasi Australiens Grand Canyon. Wieder so eine totale Landschaftsikone. Wir steigen in den Bus Richtung Kings Canyon. Dein Bus sah ja eher aus wie ein Truck, soweit ich den gesehen habe, so eher höher gelegt und mit richtig dicken Reifen. Mhm. Und die braucht man dann ja wohl auch, denn jetzt wird so richtig Outback-mäßig. Wir fahren über eine Schotterpiste in Richtung Kings Canyon im Wataka Nationalpark. Das liegt etwa 300 Kilometer nordöstlich vom Uluru. Der Kings Canyon wäre auf jeden Fall auf meiner Liste, wenn ich dort unterwegs wäre. Das ist so eine Schlucht mit 100 bis 150 Meter hohen Felswänden. Die Fotos, die ich davon gesehen habe, die sahen wirklich absolut spektakulär aus. Du hast mir eins geschickt, da stehst du gerade vor dem Aufstieg und das sah ordentlich steil aus. Wie fit muss man denn da sein, wenn man diese Wanderung machen will? Und wie lange ist man so unterwegs?
Also dieser erste Teil am Anfang besteht aus 500 Stufen, diesen steilen Berg rauf. Das schreckt erstmal ab und die Australier nennen den auch Heart Attack Hill. Was ich jetzt ein bisschen übertrieben fand. Und ich bin jetzt auch nicht so die Sportskanone. Wenn man dann aber merkt, das ist doch zu fortgeschritten, dann kann man an der Stelle aber auch gleich wieder umkehren und nimmt einen kleineren Weg unten in der Schlucht, den Kings Creek Walk. Das sind so 2-3 Kilometer. Die längere Wanderung oben rauf aufs Plateau, den Kings Canyon Rim Walk, der ist so um die 6 Kilometer lang.
Aber das klingt jetzt auch erstmal nicht so viel.
Das stimmt, das ist auch wirklich gut machbar. Wenn du diesen Heart Attack Hill erstmal geschafft hast, dann wird es auch einigermaßen leicht, nur mit vernünftigen Schuhen. Man sollte nur wirklich früh starten, je nach Jahreszeit, weil die Sonne dann auch schon ziemlich brennen kann. Also wir sind, wie gesagt, um 6 Uhr los und deswegen konnte ich ja morgens auch meine Sternschnuppe da sehen.
Kann ein Tag besser anfangen. Aber jetzt mal apropos Hitze. Beste Jahreszeit für diesen Teil in Nordaustralien ist zwischen April und September, also im australischen Winter. Dann herrschen da so Tageshöchsttemperaturen irgendwo in den 20ern, also perfekt, angenehm, warm. Erzähl doch mal von der Landschaft im Wataka Nationalpark. Ist die ähnlich wie am Uluru?
Zum Teil. Also du hast Felsen auch aus rötlichem Sandstein. Die sind insofern ein bisschen ähnlich, aber nicht so glatt geschmörgelt oder wie aus einem Stück gegossen wie am Uluru, sondern eher, als hätte jemand da so Platten oder Blöcke waagerecht übereinander gestapelt. Und in der Schlucht sieht man dann auch so die einzelnen Schichten, die sich da über Millionen Jahre gebildet haben, als es da noch ein Meer gab und diese Sedimente zu so diesen Schichten gepresst wurden. Im Canyon selbst wächst sehr viel Meergrün, vor allem unten im Garden Eden. Mm. Das ist eine Wasserstelle mit ganz vielen Eukalyptusbäumen und Farnen und Vogelgezwitscher. Ich habe da mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Und dann gibt es noch ein anderes Geräusch, was mich sehr geflasht hat. Ich habe zum ersten Mal Bäume trinken hören.
Du hast Bäumen beim Trinken zugehört.
Klingt abgefahren, ich weiß. Das sind Eukalyptusbäume. Die haben eine dünne, fast weiße Rinde und an die legst du dein Ohr und dann hörst du so ein Gluckern und Rauschen, wie so ein kleiner Bach. Und es geht angeblich auch bei unseren heimischen Bäumen im Frühjahr, wenn nach einem Regen, wie bei Birken zum Beispiel. Ich habe aber noch keinen gefunden, bei dem das geklappt hat.
Also das werde ich auf jeden Fall testen. Danke für den Tipp. So, und jetzt, wo schon die Bäume was zu trinken hatten, was ist jetzt eigentlich mit uns? Wie ich dich kenne, hast du auch kulinarische Geschichten mitgebracht. Aber bevor du die jetzt auspackst, wollen wir euch noch die noch aktuelle Ausgabe von Merian vorstellen. Schwerpunktthema ist Frankreichs Norden. Es geht zum Beispiel um die kleine Insel Chaussee, nicht weit entfernt vom berühmten Mont Saint-Michel. Wir zeigen zwei völlig unterschätzte Städteperlen, Lille und Amiens. Und wir sind auf zwei Roadtrips unterwegs, durch das Elsass und entlang der Seine, von Paris bis zu ihrer Mündung.
Außerdem das Wunderland Oman, Amerikas Musikherz Nashville, eine Ode an den Bodensee mit vielen tollen Genussorten, Best of Basel und unser Gourmet-Guide Olaf de Harde war diesmal in Valencia unterwegs. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jalak.de/merian/.
Jetzt bin ich echt gespannt, vor allem auf das Bushfood. Das sind die Nahrungsmittel, die die Aboriginal People in Australien seit zehntausenden Jahren verwenden. Von Samen und Früchten bis zu Fleisch einheimischer Tierarten, wie zum Beispiel Emus oder riesigen Eidechsen. Die wurden früher übrigens mit Speeren gejagt. Die verschiedenen Familien der australischen Ureinwohner leben teils schon seit 40.000 Jahren und mehr auf diesem Kontinent und haben sich in der Zeit auch kulinarisch an diese ja wirklich karge Umgebung angepasst. Und inzwischen gelten viele dieser Lebensmittel aber als richtiges Superfood, wie das ja oft so ist, ne? Wird jetzt alles wiederentdeckt. Sowas macht mich immer sehr neugierig. Ich habe was über Guandong gelesen. Die werden oft mit Pfirsichen verglichen und sollen sehr viel Vitamin C haben. Und das Mehl der Akaziensamen, das ist glutenfrei. Da würde ich tatsächlich sofort die Hand heben. Hast du denn Bushfood probiert unterwegs, abgesehen von diesen Känguru-Häppchen?
Ja, mehrmals. Also einmal gibt es das zum Beispiel bei Peter Abbott. Der lebt mit seiner Familie in der Nähe des Kings Canyon. Das kann man gut verbinden. Und sich bei ihm auf seiner Farm zu einer Einführung in die Kultur der Aboriginal People anmelden. Das würde ich sehr empfehlen. Das gibt einen ganz guten Überblick. Und außerdem hat Peter einen sehr guten Humor. Und du kannst ihn auch direkt alles Mögliche fragen. Der zeigt dir zum Beispiel eben, wie früher besagt Eidechsen und sonstige Tiere mit Speeren gejagt wurden, wie eine Räucherzeremonie abläuft und eben das Bushfood.
Ja, das klingt jetzt alles so schön und so interessant, aber ich habe eine Frage. Also, du hast da ein Video gemacht mit einer riesigen Made. Ihr müsst euch das etwa so vorstellen. Auf Silvias Handfläche krabbelt eine bestimmt 8 Zentimeter große, ziemlich dicke, weiße Made mit so einem orangenen, schwarz gepunkteten Kopf.
Es war eine Vichetti-Made, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine Larve, die im Holz der Akazienbäume lebt und später ein riesiger Falter wird, so groß wie deine Hand zum Beispiel.
Ah, okay, dann ist es vielleicht, ist es dann überhaupt eine Made?
Ich glaube schon. Eine Larve?
Eine Larve, okay.
Wenn wir Biologen unter unseren Hörern haben, bitte melden.
Ja, okay. Auf jeden Fall sah sie jetzt für mich so semi-appetitlich aus. Aber, ne, du sagst, sie wird ein Falter. Allerdings kann es dennoch auch passieren, dass sie vorher verspeist wird. Hast du sie gegessen?
Ich habe mich das nicht getraut. Ich glaube, das war auch nur so ein Anschauungsobjekt. Peter hat mir das dann gezeigt und das rumgehen lassen. Und die fühlte sich ganz fest und glatt an, also jetzt gar nicht eklig oder so. Und mir wurde gesagt, dass darin jede Menge gutes Fett und Proteine stecken. Deswegen bekommen auch vor allem die Babys diese Maden. Das soll so ein bisschen nach geschmolzener Butter schmecken. Mhm. Kann ich jetzt aber leider nicht verifizieren.
Proteine ist ja ein großer Trend. Also sag das hier nicht zu laut, sonst wird große Jagd auf diese armen Maden gemacht.
Die sind bestimmt noch nicht EU zugelassen.
Schalten wir mal um zu Obst und Gemüse. Was gibt's da so?
Saltbush zum Beispiel, das gibt's in der Form ähnlich auch bei uns, heißt Melde. Das hat man früher als Spinat gegessen. Ich hatte Saltbush in Form eines sehr gesunden grünen Pestos. Und dann gab's noch ein pikantes Chutney aus Buschtomaten. Das ist eine wilde Tomatenart mit so kleinen gelben Früchten, die getrocknet werden und dann aussehen wie Rosinen oder eben zu Chutney verarbeitet.
All diese Gerichte hast du ja bei so einem Picknick getestet, wo du eine Köchin aus einer Aboriginal-Familie getroffen hast. Raylene Brown. Die hat so eine richtige Bushfood-Bewegung in Gang gesetzt und engagiert sich dafür, dieses alte Wissen nicht nur bekannter zu machen, sondern auch ihren eigenen Leuten wieder nahe zu bringen. Die sind ja so wirklich disconnected worden von ganz vielem. Es gibt zwar einige Aboriginal People, die noch von ihren Eltern oder Großeltern gelernt haben, wie man das zubereitet und welche Früchte und Kräuter man so finden kann. Aber bei vielen ist die Verbindung zu ihrer eigenen Esskultur wirklich gekappt worden. Auch durch die wirklich jahrhundertelange Abwertung ihrer Kultur.
Genau, ja. Deswegen setzt sie sich dafür ein, dass die Menschen auch wieder stolz auf ihre Herkunft sind und dass dieses alte Wissen um diese Lebensmittel wieder weitergegeben wird. Und ja, das hilft natürlich den Menschen auch, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen, den Aboriginal People.
Jetzt haben wir ja quasi einen eleganten Schlenker gemacht über diesen kulinarischen Schlenker zu Raylene, die in Alice Springs ansässig ist, sind wir nämlich quasi dort gelandet. Kurze Orientierung. Wir arbeiten uns hier immer weiter nach Norden. Alice Springs liegt nochmal um die 300 Kilometer nördlich von unserem vorherigen Stopp Kings Canyon. Und Alice Springs hat auch einen eigenen kleinen Flughafen. Silvia, du bist aber hingefahren.
Ja, und wie? Das war ein ganz schöner Ritt. Das gab nämlich zwei Varianten. Du hättest einmal auf dem Stuart Highway fahren können und wir sind aber auf der Ernest Giles Road gefahren. Die ist nicht asphaltiert. Das ist eine Schotterstraße mit dem ein oder anderen Schlagloch, die je nach Witterung auch nicht immer freigegeben ist und die man nur mit Allradantrieb befahren darf, aus Gründen. Man wird da also ordentlich durchgeschüttelt, spart aber ein paar Stunden und man sieht auch viel mehr Tiere unterwegs, vor allem frei rumlaufende Rinder oder wilde Pferde. Deswegen so die generelle Empfehlung, die uns die Guides immer wieder gegeben haben. Wenn man da selbst fährt, nur tagsüber fahren, nachts siehst du einfach nicht, ob da gleich eine Kuh oder ein Kamel über die Fahrbahn rennt oder weiter nördlich eben auch ein Krokodil.
Oha, Krokodile. Mhm. Zu denen kommen wir in unserer nächsten Folge noch, glaube ich. Jetzt bleiben wir aber mal im einigermaßen krokodilfreien Outback und brettern also über diese Schotterpiste nach Alice Springs. Mit der Stadt verbinde ich vor allem diesen Luxuszug, den Gann Express. Das ist eine Eisenbahnverbindung, die bald ihr 100. Jubiläum feiert. 1929 fuhr der erste Zug von Adelaide in Südaustralien bis nach Alice Springs. Seit 20 Jahren fährt er die komplette Nord-Süd-Achse bis in die Hauptstadt des Northern Territory, nach Darwin. Da kann man sich dann so Einzel- oder Doppelkabinen mieten und ein paar Tage durchs Outback schaukeln lassen.
Man soll da ganz gute Cocktails kriegen, habe ich gehört. Insofern doch was für dich. Und du siehst diese Schienen vom Gann Express auch wirklich gleich als erstes, wenn du dann vom Kings Canyon kommend in Alice Springs reinfährst. Rechts der Straße liegt das meistens ausgetrocknete Flussbett des Todd River. Sieht aus wie ein breiter Sandstrand, in dem Eukalyptusbäume wachsen. Fast wie so ein Park. Und links laufen diese Bahnschienen. Zum Todd River gibt es übrigens eine ganz lustige Geschichte. Den Henley-on-Todd, das ist die wahrscheinlich einzige Trockenregatta der Welt.
Silvia ist Seglerin, müsst ihr wissen.
Genau, aber nicht so eine. Also jedes Jahr im August treffen sich hier in Alice Springs in diesem staubtrockenen Flussbett Menschen mit so selbstgebauten Booten, die aber keinen Boden haben und von den Teilnehmern festgehalten werden, die dann in Teams gegeneinander antreten und so ein Wettrennen durch das Flussbett machen. Und da sind dann Männer in Wikingerhelmen dabei und Frauen mit aufblasbaren Flamingo-Schwimmreifen, chinesisch inspirierte Drachenboote gibt es und ein laufendes Bierfass habe ich auch in einem der Videos dazu gesehen.
Ich glaube, ich mag die Leute da. Wie sieht's sonst so in Alice Springs aus? Groß ist die Stadt ja nicht so wirklich, um die 26.000 Einwohner.
Also seien wir ehrlich, einen Architekturpreis würde Alice Springs wohl eher nicht gewinnen. Aber es gibt schon sehr viele schöne Stellen. Zum Beispiel kommen viele Menschen extra wegen des Golfplatzes. Das soll einer der besten Australiens sein.
Sag das nicht zu laut, dann möchte Donald Trump den
kaufen. Nein, der nimmt den nicht einfach. Nichts mit kaufen. Du kannst dir Street Art angucken. Es gibt mehrere Galerien und ein ganz nettes kleines Kunstmuseum. Da neben diesem Kunstmuseum liegt ein naturhistorisches Museum mit so Skeletten von diversen Urzeittieren. Das ist auch ganz schön.
Galerien, zeigen die dann Kunst von Aboriginal People?
Ja, vor allem, also hauptsächlich. Diese Kunst scheint auch irgendwie gerade im Kommen zu sein. Nicht weit von Alice Springs liegt die frühere deutsche Siedlung Hermannsburg. Und da wurde vor 120 Jahren Albert Namatjira geboren. Das ist einer der wichtigsten Künstler der Aboriginal People. Der hat vor allem Aquarelle gemalt. Und ich habe seine Enkelin Betty Namatjira Wheeler getroffen, die von Albert und seiner Frau Martha aufgezogen wurde. Die hat mir erzählt, wie ihre Großeltern noch auf Kamelen losgeritten sind, so mit Leinwänden und Farben im Gepäck an den Satteltaschen. Und da haben sie eben Stellen gesucht, wo Namatjira dann gemalt hat. Zum Beispiel das Simpsons Gap. Das ist eine echt interessant aussehende Felsspalte in der Bergkette McDonnell Ranges. Auch ein sehr schöner Ausflugsort in so einem trockenen Flussbett mit Eukalyptusbäumen. Und so ein Landschaftsbild von Albert Namatjira besaß auch Königin Elisabeth. Und Museen auf der ganzen Welt haben ihn wirklich in ihrer Sammlung. Also von Sydney bis zum British Museum in London. Aber fast noch bekannter ist inzwischen Alberts Urenkel Vincent Namatjira, ebenfalls Künstler und aus Alice Springs. Der hat letztes Jahr ziemlich viel Aufsehen erregt und das ist auch eine ganz lustige Geschichte.
Dann erzähl uns die doch noch kurz.
Vincent Namatjira schaut mit seiner Kunst eher kritisch auf das koloniale Erbe der Briten und auf politische Themen der hat, sagen wir mal, ein ziemlich unvorteilhaftes Porträt von Gina Rinehart gemalt, das in einer Ausstellung in Melbourne hing. Gina Rinehart ist die reichste Frau Australiens. Ihr Vermögen wird auf 30 Milliarden Dollar geschätzt. Sie besitzt ein Bergbauunternehmen und wird eben wegen ihres Umgangs mit der Umwelt und auch mit den Landrechten der Aboriginal People kritisiert.
Und die mochte das Porträt nicht?
Genau, die hat dann verlangt, dass man das Bild aus der Ausstellung entfernt, was aber nicht geschehen ist. Stattdessen ist dann durchgesickert, dass sie sich beschwert hat und das hat dann natürlich noch mehr Interesse geweckt. Am Ende ist dann selbst in Talkshows in den USA über Namatjira und das Rinehart-Porträt berichtet worden, bei Jimmy Fallon zum Beispiel.
Totaler Anfängerfehler von ihr. Jetzt bin ich echt neugierig geworden. Das Bild google ich jetzt mal eben. Warte kurz. Oha.
Zauberhaft, oder?
Zauberhaft, ja. Aber also ich meine, sie ist in natura. Na gut, du hast sie mir nicht wirklich sympathisch beschrieben. Das ist ein lustiger Abschluss einer wirklich total besonderen Reise. Man sieht es dir an und ich bin immer noch neidisch und hätte immer noch tausende Fragen. Aber zum Glück haben wir ja noch eine Folge, also wir bleiben noch ein bisschen in der Gegend. Also du weißt ja, ich habe Australien schon lange auf der Liste und du machst es mir nicht leichter, weil ich langsam das ganze Land bereisen muss. Vielen Dank für diese schöne Reise ins Outback. Wir hoffen, dass euch der kleine Roadtrip auch gefallen hat. Schreibt uns gern eine Mail mit eurem Feedback an podcast@merian.de. Besucht uns auf dem Merian Instagram Account, da werdet ihr demnächst auch noch sehr viel sehen zum Thema Australien. Die nächste Folge hört ihr am 30. Mai und dann geht's an die Küste, in die Hauptstadt Darwin, in den Kakadu National Park und zu einer Tierart, die es seit der Zeit der Dinosaurier auf der Welt gibt. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.